So, dann wollen wir doch mal anfangen. Schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja. Das war's jetzt schon an Begrüßungen, die ich heute erfahre.
Von mir ja. Du hast mit Sicherheit schon so viel heute erlebt und hast so viele freundliche Hallos bekommen.
Ja, lass uns da nochmal. Ich dachte ernsthaft, es kommt erstmal ein Intro irgendwie so und dann kommt eine kurze Anmoderation, dann fangen wir an. Aber wenn du es so haben willst.
Ganz wie eure kulinarische Majestät wünschen. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Und da ist er auch schon, Tim. Herzlich willkommen.
Moin, moin. Wie gesagt, mein Name ist Tim Mälzer. Ich begrüße natürlich alle Hörer und Hörerinnen an den Lautsprechern der Nation zur vierten Folge dieses Podcasts namens Fiete Gastro. Und auch heute erwarte ich wieder einen Gast, über dessen Identität ich noch nicht informiert bin. Es ist ein ewig spannendes Spiel für mich, dass ich hier wirklich mit Leuten überrascht werde, um mit denen Vergangenes der Woche, Zukünftiges des Monats, Kulinarisches, Menschliches, Emotionales, Sexistisches, humorvoll, aber auch mit ernsten Untertönen besprechen möchte.
Ich muss trotzdem eine unangenehme Sache loswerden zu Beginn. Die Profis hier von den Online-Marketing-Rockstars sagten, dass dein Witz nicht witzig ist. Also wir sind ja heute bei der Folge 2. Nein.
Ach so.
Du fandst es witzig, mit Folge 3 zu starten.
Ich fand das echt witzig.
Ja, und die sagen, das verwirrt total. Ja, die Leute werden sagen, verdammte Axt, wo ist Folge 1 und 2? Und ich höre generell erst die ersten beiden, bevor ich die dritte, und dann hört dich keiner.
Also kommt nicht gut an, sagst du. Ich wollte, und das fand ich sehr witzig, aber den Spannungsbogen ein bisschen schüren und denken so, dass die Leute denken, krass, wir haben die ersten beiden Folgen noch nicht gehört und lass uns mal gucken. Vielleicht ist da ja eine Lernkurve beim Mälzer vorhanden. Das ist, entspricht so ein bisschen meiner Idee eines Restaurants, das ich irgendwann mal öffnen werde. Und es einfach ein Jahr lang freiwillig leer stehen lasse. Nicht, wie es mir manchmal auch so passiert, dass es leer ist. Nee, aber freiwillig leer stehen lasse und einfach konsequent sagt, nee, ist ausgebucht. Ist ausgebucht. Ist ausgebucht. Tut mir leid. Nee, kann ich nichts machen. Nee, du bist zwar ein Familienmitglied, aber ich kann nichts machen. Krachend ausgebucht. Damit sich so ein künstlicher Hype denn schürt, wo man sagt, Digga, wir müssen da reservieren. Ein Jahr, zwei Jahre im Voraus. Und erst wenn dann das Reservierungsbuch voll ist, dann mache ich den Laden eigentlich erst auf.
Du kannst theoretisch mit einer Jubiläumsfeier dann starten.
Ja.
Ich habe ein bisschen wie eine Idee, die ich mal hatte, sollte ich jemals eine Schallplatte aufnehmen, ich würde sie Greatest Hits nennen.
Auch eine sehr gute Idee. Eine sehr, sehr, sehr gute Idee.
Meine Fernsehsendung, meine Restaurants, mein Podcast. Irgendwie muss man den Scheiß ja finanzieren. Die Werbung.
Ganz kurz, normalerweise kommt das Beste immer zum Schluss, aber ich habe mir gedacht, wir könnten es heute ja auch mal relativ weit vorne machen. In dem Fall ein bisschen Werbung, denn auch diese Folge hat wieder einen Presenter und heute ist das Readly. Unter der Landingpage readly.com/gastro findet man jetzt tatsächlich alles, was man braucht, wenn man easy peasy durch die Welt lesen möchte. Über 3000 Magazine und Zeitungen, einer App zum Festpreis. 9,99 € ist hier der Menüpreis. Für unsere Zuhörer fängt der ganze Spaß aber jetzt schon deutlich günstiger an, nämlich für 0,99 €. Habe ich das richtig gesagt? 0,99 €. Ist auch egal, es kostet nicht einmal ein Euro. Wir könnten auch so sagen, 99 €. Und dann kannst du dir das, im Prinzip ist das ja wie ein Podcast, ja? Du lädst dir was runter, worauf du Lust hast, und das liest du dann, wo, wann und wie lange immer du möchtest. Also, das ist schon eine geile Geschichte. Und natürlich geht es hier auch um Titel, die hier in unsere Sendung passen. Mein Zaubertopf zum Beispiel, mein Landrezept, Gusto oder Foodie. Und wenn du ordentlich gegessen hast, dann brauchst du natürlich auch Fitness, dann ist Men's Health dabei oder Cosmopolitan und für dich, Tim, ganz besonders wichtig, das Yoga-Journal. Ich denke mal, da kannst du mir die nächste Sendung dann was vortun. So, das war's von der Werbung. Zurück zu dir, lieber Tim.
Wir haben einen Gast heute hier, ne?
Mhm. Und wir spielen ja so ein bisschen, was bin ich?
Ja.
Und das ist das falsche Zettelchen, was du hast.
Ich
habe das hier stehen und ich würde dir einfach so ein paar Sachen vorlesen.
Ja.
Und würde einfach mal gucken, es ist natürlich gestaffelt, wir fangen ein bisschen schwieriger an. Und zwar ist der Gast, der kommt 1967 geboren. Weißt du, wer es sein könnte?
1967, das könnte meine erste Freundin gewesen sein. Die war 4 Jahre älter.
Das ist sehr interessant, da gehen wir später drauf ein. Der Besuch, der heute kommt, hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich, lustigerweise. Das ist der 11. August.
Boah, wen kenne ich denn da am 11.? Kenne ich den gut?
Den kennst du gut.
11. August, 11. August. Oh, ich bin so schwer. Also ich bin so ein Kandidat für diese Geburtstagskalender, die man früher mal auf der Toilette hängen hatte, dass man dann bei seinem morgendlichen Geschäft gucken konnte, an wen muss man gleich anrufen und gratulieren. Bin ich ganz schlecht drin. Den einzigen Geburtstag, den ich nie vergesse, ist meiner.
Das passt gar nicht zu dir.
Nee, da bin ich ein bisschen ich-bezogen. Wie der ist übrigens am 22.01.71.
Ist notiert.
Ja,
danke. Wie du gehst, so gehst du durchs Leben, ist das Motto.
Wie du gehst, oh Gott. Das klingt nach so einem... Wie du gehst, gehst du durchs Leben?
Also es kommt kein Glückskeks als Gast.
Wie du gehst, gehst du durchs Leben.
Die FAZ titelte, es ist ein fleischgewordener Stöckelschuh.
Hoche!
Ich habe keine Ahnung.
Jorge González.
Eventuell, ich weiß es ja, noch nicht ganz
das
genau.
Das ist ein Podcast. Hier ist Sprache angesagt. Also Jorge, ihr könnt doch nicht Jorge einladen, spinnt ihr? Das bleibt auch unter uns. Aber mit Jorge kannst du keine zwei Sätze geradeaus reden. Ich meine, ich habe schon Sprachfehler. Aber Jorge, das Lustigste, was ich neulich gesehen habe, da war ich bei uns im Büro und Jorge hat Besuch bekommen von einer Deutschlehrerin. Und das ist die vierte, die ich in unserer langjährigen Bekanntschaft schon kennengelernt habe. Der verheizt die. Also da hat der Bachelor wirklich weniger Frauenkontakte als Hoche Kontakte mit Sprachlehrern. Und es bringt gar nichts. Das wird immer schlimmer. Also das bleibt aber unter uns. Ne?
Wusstest du, dass Hoche eine Single aufgenommen hat mal? Die hieß Hola Chicas.
Hey, wirklich, über Hoche kannst du eine ganze Sendung machen. Der hat so viel Müll gemacht in seinem ganzen Leben. Hola Chicas war eine der, also dagegen ist dieser, früher war doch immer hier bei den Klingeltönen. Da gab es immer irgend so ein durchgeknalltes Tier.
Ja.
Und das ist musikalischer als Hoche. Also wirklich, das hatte so mehr Soul als Jorge González mit Hola Chica. Das ist wirklich so, da machst du einfach so einen Synthesizer, Vollalarm auf.
Na hoppla, wer ist das denn?
Was du redest über mich hier? Klare Text hier, Metzler. Was hast du gesprochen?
Seid ihr denn des Wahnsinns? Es ist Jorge González.
Hier, Ordnung.
Es ist Jorge González. Seid ihr irre?
Hast du noch nicht meinen Namen?
Kannst du bitte auf die andere Seite setzen?
Schade, ich wollte das nicht.
Puh. Und alles gut?
Ich sag mal,
mir geht's gut. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Also Tim hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass du kommst, aber er freut
Nein,
sich.
Nein, wirklich? Glaube ich das nicht. Welche war denn die Frage, dass er sollte vielleicht tippen, wer kommt?
Also, ich übersetze mal ganz kurz. Was waren die Fragen, die du mir gestellt hast? Heute haben wir doppelte Sendezeit mit der Hälfte des Inhaltes,
was
weil ich übersetze.
Was hast du ihn gefragt?
Also um das ein für alle mal klarzustellen. Also Jorge und ich, wir beide sind befreundet.
Ja.
Das muss man einfach sagen. Wir haben gemeinsam den gemeinsam besten Freund.
Auch
in unserem Leben, der auch mit der einen oder anderen beruflichen Verstrickung mit uns zu tun hat. Und Jorge und ich kennen uns wirklich schon... Boah, jetzt muss ich lügen. 16, 17 Jahre bald,
ja,
so
genau.
Ungefähr.
So alt bist du schon, Messler.
Ja, und ich nehme eins voraus. Ich werde mich ab jetzt nur noch wenig über deine Sprache lustig machen, weil ich weiß, da hat mein Glashaus auch keine Scheiben mehr und irgendwann ist es auch nicht mehr witzig. Und ich weiß ja, dass wenn du ruhig bist, also gar nicht so überdreht, dass du dann relativ gutes, auch verständliches Deutsch.
Ah, du weißt, das ist schwierig, ne?
Ich kenne das. Wenn ich aufgeregt bin, dann fange ich auch so. Das ist übrigens das Lustige, dass Jorge bis heute meinen Nachnamen nicht aussprechen kann. Er kann es nicht.
Meint er jetzt Metzler?
Er kann es nicht. Metzler.
Ach, wirklich?
Metzler.
Und kannst du dann Jorges kompletten Namen aussprechen?
Nein. Da hat Tim noch nicht gelernt.
Was ist denn der komplette Name? Jorge, die Tanzmaus González.
Auch Jorge sagt nicht richtig.
Okay, ich sag George.
Jorge.
Ich sag ja immer George.
George.
Ich habe ihn als George kennengelernt. Jorge kam, aber ist auch relativ einfach. Das ist Jorge Alexis González Madrigal Varona Vila.
Ja, und fast. Jetzt übersetze ich. Jorge Alexis González Madrigal Varona Vila.
Das war jetzt nicht so viel geiler. Also jetzt mal ernsthaft.
Das ist natürlich Messler.
Also mit meinem natürlichen Slick ist es ja ganz, kann ich ja sehr gut Spanisch sprechen. Also ich könnte sehr gut Spanisch aussprechen.
Ja?
Ja, meine Zunge ist auch zu dick und zu lang. Also das ist ja bei euch auch immer, die Zunge ist immer überall im Mund, gerade wenn ihr sprecht, viel zwischen den Zähnen. Gut, das ist
guck mal, ich habe eine lange, lange Zunge.
Das Lustige ist, rein theoretisch, Tim, heute ist, weißt du, welcher Tag heute ist?
Nee.
Welttag des Kompliments. Und rein theoretisch, weil du ja gerade sagtest, dass ihr beide so eng und gut befreundet seid, ich finde, ihr könntet euch beide mal zum Welttag des Kompliments ein Kompliment machen.
Oh yeah. Horre, lass uns anfangen. Also schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass du mein zweiter Gast in der zweiten Folge von Fiete Gastro bist. Finde ich, passt heute der Gast besser denn je. Du bist Kubaner, ursprünglich Kubaner. Und was kann ich Schönes über dich sagen?
Siehst du, muss ich überlegen.
Nein, gar nicht. Aber ist ja immer so ganz schwierig. Wir beide kennen uns privat und wir beide sind doch relativ laute Menschen, auch in der medialen Darstellung. Ich bin vermeintlich ein so etwas rustikaler, ständig schlecht übel gelaunter Vollprolet. Und du bist halt so eine Stöckelschuh tragende Tanzmaus.
Das war Messler-Kompliment.
Unidentifizierbarer sexueller Ausrichtung. Also man weiß ja nicht, ist er Homo, ist er Hete. Also man weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall bist du ein schriller Paradiesvogel. Aber du bist wirklich ein sehr, sehr feiner und sehr korrekter, sehr aufrechter und vor allen Dingen wirklich vertrauenswürdiger und verlässlicher Freund.
Danke dir, das ist ein Kompliment.
Das ist mal ein Kompliment.
Ja. So, das kann man auch wirklich sagen. Ich meine, wir albern immer viel rum, wir machen uns immer gegenseitig um unsere doch vielen Minus, die wir haben. Lustig, Sprache, Körperlichkeiten, Performance, egal in welcher Form. Aber am Ende des Tages können wir beide uns auch relativ gut die Wahrheit sagen.
Ja.
Das verpacken wir manchmal humorvoll, damit es nicht so bissig ist in bestimmten Momenten. Aber es ist eine Freundschaft, muss man einfach sagen. Ist eine, ich weiß nicht, ob man da jetzt Männerfreundschaft zu sagen kann. Was wenige wissen, dass Roche auch die Patentante von mir ist. Also sozusagen
von dir.
Toll. So, jetzt Kompliment zurück. Gib mir eins.
Ja, Tim, ich freue mich auch sehr, dass ich durfte hier sein als dein Gast.
Ja.
Ich weiß, dass du bist ein Prolet. Ich weiß, dass du bist etwas rundisch. Ich weiß, dass du hast so einen kleinen Sprachfehler, aber die Leute wissen nicht, dass du hast ein großes Herz. Und dass du ehrlich und direkt. Und das schätze ich sehr bei dir.
Oh, schön, damit können wir doch auch die zweite Folge abschließen. Und wir kommen ja zur Werbung, Instagram, Facebook, die Aufrufe, die üblichen, die Standardsdinger perfekt machen. Und das war ein sehr schöner Podcast. Schön, dass du da warst, Roche. Mehr will ich von dir eigentlich auch nicht wissen.
Und somit hast du auch den Tatbestand des anderen Tages heute, Tag des Schweins. Das ist nämlich heute auch noch.
Auch noch?
Oh mein Gott.
Was für Tag ist denn heute noch?
Tag des Schweins. Ich hab die mal rausgeschrieben. Ja. Es ist Tag des Schweins. Tag des Zivilschutzes, Welttag des Buches und eben in Rheinkultur performt der Welttag des Kompliments.
Welttag des Kompliments, Welttag des Bücher, Tag des Schweins.
Aber
weißt du, das ist das Lieblingsessen von meinem Papa.
Schwein?
Schweinefleisch. Mein Vater?
Dein Vater ist Rind. Also bei mir
Auf Kuba, du weißt, er ist ein Defizit.
Aber das ist ganz gut. Das ist ja Tag des Buches. Und ich sag mal, je nachdem, wie man sich mit dir beschäftigt, auf der einen Seite bist du wirklich nur ein schriller Paradiesvogel in engen Hosen, irgendwie etwas exaltiert.
Heute trage ich
kurze Röcke, ähnliche Dinge, Stöckelschuhe und sonstiges. Aber was ihm wirklich, ein paar Leute wissen es inzwischen auch, da steckt ja wirklich ein wenig Intellekt auch dahinter. Du hast nicht nur das Leben studiert, sondern du hast auch wirklich studiert und man könnte dich fast als intellektuellen Kubas bezeichnen. Auf eine Art und Weise, auch wenn du sehr dezent damit umgehst.
Ja, danke schön. Ja, ich habe studiert, richtig. Ich habe studiert in der Tschechoslowakei, damaliges Tschechoslowakei. Mhm. Und du weißt genau, ich bin Ingenieur in Atomnuklearökologie. Das sagt dir nichts,
absolut,
aber
gar nichts.
Ist egal. Viele Leute auch nicht.
Klingt auf jeden Fall gewaltig nach Kalten Krieg.
Ja, ich komme aus Kuba.
Ja, aber meinst du? Aber war das der Inhalt deines Studiums?
Nein, überhaupt nicht.
Sondern?
Gegenteil, wir sind die, was schützen die Ökologie, unsere Leben von unser Leben von Natur, unser Leben von den Tieren, den Menschen. Wir sind die, was müssen wissen, alles was wo Radioaktivität in eine gewisse normale Spektrum ist oder nicht. Wir müssen das wirklich untersuchen, dass der Mensch, der Tier, auch die gesamte Natur kann überleben. Beispiel damals, wenn war Tschernobyl. Normalerweise.
Oh Gott, war das denn nochmal 92?
96.
Nee, Tschernobyl.
Entschuldigung, 86. Damals, ich war noch Student in der Tschechoslowakei. Und normalerweise sollten die Atomnuklear-Ökologen die Erste, die in dieser katastrophalen Umgebung sollten das sein und untersuchen und dann zu gucken, wie das weitergeht, das Leben überhaupt. Aber ja, so ist das Leben. Ich habe studiert und okay. Ja. Und das war's.
Also die Geschichte bei dir ist ja relativ drollig. Du behauptest ja von dir, dass du schon als Fünfjähriger wusstest, für welche Art des Geschlechtes du dich in Zukunft eher orientieren möchtest.
Nein, das ist kein Geschlecht. Ich bin noch ein Mann.
Okay, aber dass du dich schon eher für dass du dich schon eher für Männer interessierst.
Irgendwie. Ja, okay, das ist anders.
Sehr früh, was ja mit den ganzen, mit dem damaligen Staatssystem relativ schwierig zu vereinen war.
Ja, auf Kuba damals die Homosexualität. Kuba ist so ein Macho-Land.
Ja.
Das ist ein Land.
Ja.
Ne? So.
Ja.
Ja. Viel Blabla an die hinter den Macho, ne?
Wir waren ja zusammen auf Kuba.
Wart ihr?
Wir haben gemeinsam Urlaub verbracht und ich muss sagen, mich riecht an Kuba eigentlich nur eins auf und das ist die Sichtweise der Deutschen oder der Touristen auf dieses Land. Ja. Immer dieses Pseudo-Klischee, ach, die haben ja nichts und sind trotzdem so glücklich und tanzen und lachen auf der Straße. Und dann bist du in einem Land, was wirklich massiv unter Repressalien gelitten hat irgendwie, was eine totale Unterversorgung, was alltägliche Güter angeht, wie Nahrung, Klopapier, Deo, Zahnpasta, also egal was, es ist einfach nicht vorhanden. Und wenn ich dann als Bonzentourist da hingehe, um, ich sag mal, Menschen mit Freigetränken zu versorgen, um den gegebenenfalls für die Nacht eine Übernachtungsmöglichkeit gegen Bares zu anzubieten und dann noch zu behaupten, irgendwie, ach, die sind so fröhlich und die tanzen einfach das ganze Traurige weg, habe ich eine andere Wahrnehmung von gehabt. Also ich war sehr irritiert. Ich war schön.
Du hast zwei Kuba gesehen. Du hast die Kuba nicht als Tourist der Augen gesehen. Du hast Kuba so mehr in der Familie. Ne? Du hast immer eine Familie drin und du hast gesehen, wie das bewegt sich. Inhalt in der Familie, aber hast du gesehen, da draußen, was dort passiert. Und Kuba natürlich, wir sind eine Insel, eine dritte Welt, mit so vielen Problemen. Und viele Touristen kommen dort, nicht nur nach Kuba, sondern gehen nach Afrika oder gehen nach Asien. Und sagen, wow, toll, die Natur, das Wetter, show, ganz kunstig für uns, geil.
Yeah.
Aber vergessen, dass dort viele Leute leben.
Und Hotelbuffet ist auch immer reichhaltig bestückt irgendwie. Und
auf jeden Fall. Ja.
Aber es war wirklich eine ganz tolle Erfahrung irgendwie, weil das Land natürlich eine unfassbare Ausstrahlung hat, eben gerade aufgrund dieser Mangelversorgung. Es ist ein Klischee in sich selbst, muss man sagen, die verrotteten Gebäude, die alten Limousinen, die schönen Menschen, die auch wirklich eine sehr fröhliche Ausstrahlung, also eine freundliche Ausstrahlung haben. Also ich bin nicht doof angeguckt worden. Auf der anderen Seite bin ich auch durch ein Wohnviertel damals gegangen mit einem Menschen und habe gefragt, ist Castro wirklich so ein Idiot? Und er nur so, nicht sowas sagen. Irgendwie so, da ist doch keiner. Wir sind auf der Straße gewesen und in den Wohnvierteln scheinen einzelne Häuser auch den einzigen Sinn und Zweck gehabt zu haben, eine Kontrolle über das Volk auszuüben, sprich abzuhören, zuzugucken, wer mit wem, wann macht wer wie was. Also für mich unvorstellbar. Ich bin ein Kind, der das... Ja,
nicht an der DDR, du bist in dieser
meine Familie, also ursprünglich komme ich aus Thüringen, also meine Familie zumindest, aber wir sind Russland-Vertriebene, also meine Großeltern zumindest und das wahrscheinlich auch ohne Grund. Und wird ja sonst immer ganz gerne wegdiskutiert. Aber ich bin eben halt so nie aufgewachsen. Und für mich ist also Freiheit eins der größten Güter. Individualität, Freiheit, Wahlrecht, Dinge mitentscheiden zu dürfen. Deshalb regt es mich auch immer unfassbar auf, wenn in Deutschland zum Beispiel oder in anderen Ländern auch Menschen ihrer Verpflichtung zu wählen nicht nachkommen. Wo ich immer sage, wir haben das ganz große Geschenk, im Wesentlichen viele Dinge mitentscheiden zu dürfen. Und wer aus einer Bequemlichkeit oder Nichthaltung seinen Arsch nicht bewegt und sagt, oh nee, Sonntag, lass mal lieber Kaffee und ach, Brunch geht noch ein Stündchen länger, oh, jetzt habe ich es doch nicht geschafft, lass nach Hause, wir wollen Tatort gucken oder whatever. Das finde ich dann schon echt, das ist ein dummer Umgang mit seinen Freiheiten.
Aber weißt du, das ist eine, damals war eine der Gründe, diese sexuelle Orientierung war nicht mein wirklicher Grund, Kuba zu verlassen. Mein richtiger Grund war das, meine innere Freiheit zu finden.
Ja.
Weil ich wusste, das gibt es etwas anderes da draußen, weil wir auf Kuba in dieser Zeit keine Informationen gekriegt haben. Ne? Das war nämlich hier nicht nur Internet ist auch ganz Neues, aber auch keine Magazine, nichts.
Ja.
Und ich wusste, gibt es eine Welt da draußen, und ich wollte, weißt du, so frei sein.
Ich weiß.
Und das ist für mich sehr wichtig. Ich bin gekommen nach Tschechoslowakei und wann ich konnte sagen, was ich wollte oder machen, was ich wollte, das ist so ein geiles Gefühl. Ja. Ich rede hier mit den Leuten auch über das Thema, dass die Leute immer jammern an das, ich sage, hey, aber geh draußen, protestiere oder tu etwas. Ne? Ja. Weil das ist immer, das ist ein Luxus. Wirklich, diese,
ich meine, du hast mir das mal erzählt mit deinen ersten kulinarischen Erfahrungen mit der westlichen Welt, also mit der freien Welt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Du fingst an auszugehen und sozusagen auch das Nachtleben ein wenig zu gutieren. Und wenn es mal westliche, amerikanische Einflüsse gab, dann beriefen die sich auf Coca-Cola, war ein großes Highlight und die legendäre Geschichte von einem Kaugummi, die ich wirklich geil finde.
Wie geht?
Erzähl mal, weil das ist so eine der Momente ja für dich, in meinen Augen, wo du sagst so, wir reden hier von einem Stück Kaugummi, dass du wie lange gekaut hast?
Ich habe ein halbes Jahr diesen Kaugummi gehabt.
Ganz klassisch.
Ja, wirklich. Weil wir kennen ja nicht Kaugummi. Wir haben ein Obst auf Kuba, heißt Caimito. Das ist so eine schwarze Obst. An diese Obst konntest du kaumen und danach das Gefühl war wie ein Kaugummi.
Ja.
Das war unsere kubanische Kaugummi. So einmal, ein Onkel von mir war viel gereist, hat mir ein Packung Kaugummi geschenkt. Für mich, das war, mein Gott, ich habe das gerochen und immer geguckt.
Wie alt warst du?
Ich war, ich glaube, 8, 9 Jahre alt.
Dann ist Hoche schon ausgegangen.
Ja. Und für mich, das war ein Objekt, das ich habe so, oh mein Gott, toll, diese Kaugummi. So, ich habe einen rausgenommen und so eine Viertel genommen auf meinen Mund. Aber ich habe das so genossen, diese Momente, diese erste Mal ein richtiger Kaugummi. Aber dieses kleinere Stück habe ich dann in Ment, in ein Getränk, was meine Mutter hat gemacht, oder? Und habe das immer gemacht, nur Samstagabends rausgenommen, war ich weg losgegangen.
Finde ich ganz geil. Acht, neun Jahre alt, nur Samstagabend bin ich ausgegangen. Ich habe eine ähnliche Erfahrung allerdings bei der Fastenkur. Ich meine, einer der Schwachstellen, auf den Horror immer sehr, sehr gerne, auf den du immer sehr gerne rumhackst, ist, ich sag mal so, die Schürze, die ich mit mir rumtrage. Und das ist nicht die, die ich außen trage, sondern am Leib, die Fettschürze. Und ich von Zeit zu Zeit mache ich wirklich mal eine Fastenkur, eine Meierkur, wo ich Kautraining habe und wo du bestimmten Genüssen entzogen wird. Also bestimmte Sachen werden dir entzogen. Unter anderem für mich eins der massivsten Suchtmittel, Zucker. So, und dann darfst du halt für 10 Tage keinen Zucker zu dir nehmen, irgendwie kriegst nur Kräutertee, kriegst untenrum alles rein, damit auch untenrum alles rauskommt, irgendwie so, damit du einmal dich komplett reinigst. Und ich weiß noch, wie ich irgendwie bei der zweiten Fastenkur am 7. Tag, da stand, bin ich an der Rezeption vorbeigegangen und aus mir unerfindlichen Gründen, da war wie so ein Drogendealer auf dem Schulhof, stand eine Obstschale da. Und es war ein Bergpfirsich, lag in dieser Schale. Und ich habe diesen Bergpfirsich genommen und ich habe nur dran gerochen und das war so, boah, dich will ich von ganzem Herzen, mit jeder Faser meines Körpers. Ich will diesen, er hat so unfassbar, eine der schönsten Gerüche, die ich je in meinem ganzen Leben gerochen habe. Und dann habe ich diesen Pfirsich, habe ich gemopst und bin mit dem Pfirsich ins Bett gegangen. Also ich habe sozusagen eine Beziehung zu diesem Bergpfirsich aufgebaut, weil du hast schon eine relativ hohe Frustschwelle, wenn du einfach 9 Tage lang nur irgendwie so
Aber nicht gegessen.
Ich habe ihn danach auch gegessen und ich glaube, ich hab mir 2 Stunden Zeit gelassen, diesen Pfirsich zu essen. Das war unbeschreiblich.
Aber siehst du, dass an du Wurst, dass du kannst Pfirsich immer haben, kaufen oder haben. Aber bei mir, ich habe in diesem Moment gedacht, dass ich mein letzter Kaugummi.
Hat das was Gutes?
Ja, ich meine, du bist 8, 9 Jahre alt. Ich habe das cool gefunden, dass ich bin rausgegangen. Alle meine Freunde, warum kommst du abends diese Caimitos, heißt diese Obst, und danach kriegst du schwarze Zunge. Und ich, ganz toll, meine Zunge. Ich habe einen Kaugummi.
Nee, aber ist das was Gutes, wenn du nicht alles zu jeder Tageszeit 24/7 haben kannst? Also rund um die Uhr?
Du schätzt mehr die Sache. Und das ist einfach für mich sehr wichtig, weil ich sage, ich meine, die Leute hier in Deutschland kennen mich nur in der Öffentlichkeit, wie ich bin und so. Aber ich bin ein Mensch, das kommt aus Kuba, ich vergesse das nicht. Und ich kann mit viel leben, aber ich kann mit so wenig leben. Ich kann mir so trennen von einem Leben zu dem anderen. Und das viele Leute, glaube ich, schaffen das nicht. Weil ich habe gelernt, mit so wenig zu leben. Das, und zum Beispiel Lebensmittel.
Ja.
Ne? Auf Kuba, ich kannte nur den Joghurt, was meine Mama gemacht hat. Ich kannte keinen anderen Joghurt. Ne?
Er meint, er kannte.
Ich kannte nicht. Und hier, wenn du gehst in den Supermarkt und singst tausend von Joghurt, du kannst dir nicht entscheiden. Du brauchst dein ganzes Leben herauszufinden, wirklich, wenn du probierst, alle die Sorte, welche der Joghurt am meisten dir gefällt.
Ja.
Aber bei uns war der diese Joghurt, was wir kennen, oder der Ice Cream war nur eine Sorte, drei Sorte, was haben wir gemacht. Wir waren glücklich mit das, aber wir waren nicht unglücklich als Kind. Ne?
Mhm.
Und deshalb, das ist immer, du checkst mehr die Sache. Wenn du hast mehrere Sachen, dann hast du gesagt,
aber okay. Meinst du, dass du jemals, also wäre die Option,
ja.
Ich meine, Kuba hat sich jetzt auch in den letzten Jahren auch schon verändert, nochmal wieder zurückzugehen unter den Bedingungen, wie du sie damals mal erlebt hast?
Sag mal so, als Kind diese...
Als Erwachsener, ich meine, wir haben zusammen eine Feier gemacht und wir waren eigentlich zwei Tage damit beschäftigt und ich glaube, wir waren 14 Leute, ich
weiß nicht mehr ganz klar.
Und wir waren zwei Tage damit beschäftigt, Nahrungsmittel zu organisieren.
Zu was?
Einfach, ich wollte kochen. Ich habe gedacht, Mensch, ich koche mit den Kubanern ein bisschen zusammen und dann sind wir zwei Tage auch mit Tauschobjekten durch Havanna gezogen und haben wirklich von bis versucht,
aber
Lebensmittel zu organisieren, damit ich irgendwas kochen konnte, was sozusagen meiner Küche entsprach. Und ich bin natürlich verwöhnt.
Ja.
So, ich gehe auf irgendwelche Märkte und ich hole mir die edelsten Produkte, sonnengereifte Tomaten, dit, dat, jenes, Reis in allen Varianten und ich weiß, dass es wirklich schwer war, da die Produkte zu bekommen. Gekocht habe ich nachher mit Salz und Pfeffer, also Gewürze war auch eher Mangelware und es musste ständig improvisiert werden, was nachher eine sehr schöne Atmosphäre war.
Ja, natürlich.
Aber es musste improvisiert
aber
werden.
Irgendwo aber irgendwo bekommst du es. Du musst dann nicht unter der Ladentheke.
Nee, aber doch, Ladentheke. Also unter der Ladentheke.
Das ist die Interessante bei uns, dass du kriegst die Sache, du musst wissen, du musst kennen nur die Leute.
Ja. Ja,
weißt du? Aber so deine Frage, sind zwei Kuba, die, was ich habe kennengelernt, bis 85, an Kuba danach die Krise. In meiner Zeit, wir haben alles gehabt, was für uns wichtig und was wir haben gebraucht. Weißt du, wir haben dieses Rindfleisch jede Woche gekriegt, Rindfleisch, bam, bam, bam. Wir haben nicht keine, was wir haben nicht gehabt, ist diese 40 Sorten von Ice Cream oder von Eis und so. Und die Kuba, was du hast kennengelernt, das ist die harte Kuba im Prinzip, dass du findest nichts, du musst die Leute kennen und unter den Tisch mit Geld und so, wenn du gehst Supermarkt, kriegst du nichts.
Und was ja auch so wirklich eine faszinierende Erfahrung war, ich meine, inzwischen ist es auch so ein Hipster-Faktor hier in Deutschland, habe ich gerade neulich erlebt, habt ihr mir zum Geburtstag geschenkt, ein sehr schönes Essen in einer Privatwohnung, wo eine Dame, Frau Fuchs, in einer Privatwohnung für bezahlende Gäste kocht und dieses Geld wird anschließend gespendet. Mhm. Und das ist so ein Trend, den gibt es ja schon länger, dass eben Leute zu Hause praktisch für einen Tag, zwei Tage im Monat ihre private Wohnung zum Restaurant umbauen oder zum Restaurant öffnen. Und auf Kuba war das einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Wir haben, ich durfte damals so versteckte Restaurants, illegale Restaurants besuchen, die vermeintlich nach außen hin nach gar nichts aussahen. Dann bist du durch irgendwelche Gänge und Abrissbuden gegangen und dann auf einmal bist du da durch den Hausflur gegangen, wo du gesagt hattest, ja, jetzt war das hier wirklich nur noch das Abrissunternehmen. Und dann gingst du durch eine Tür und auf einmal war da mit den wenigen Mitteln, aber eben sehr schön, sehr stylisch, ein Restaurant aufgebaut und dann hast du dich hingesetzt, hast jetzt nicht die ganz große Speisekarte gehabt und hast aber eben auch gegen Bares konsumieren können, was ich sehr schräg fand.
Melzers Senf, der mit dem bitteren Beigeschmack. Tims Meinung zu Themen.
Um auf ein Thema der vergangenen Woche zu kommen, hoffentlich mit den richtigen Zutaten. Ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen, vielleicht du auch. Ein Drama hat sich in einem Sternerestaurant in Spanien ereignet, Tim. Worum ging es da?
Es ist ein Restaurant, was von einem Deutschen betrieben wird in Spanien und ist gerade durch die Presse gegangen wegen massiver Lebensmittelvergiftung bis hin zur Todesfolge leider. Das muss man wirklich sagen. Deshalb, das Schmunzeln bleibt einem dabei so ein bisschen im Halse stecken. Hat ein bisschen was damit zu tun, dass ein Pilzgericht serviert worden ist, mit Pilzen, die wild gesammelt worden sind, womit sich ja heutzutage auch ein jeder rühmt, dass man eben selber in die Wälder geht, auch teilweise ohne jegliches Grundwissen Zutaten mitbringt und dann weiter verarbeitet. Und da ist eine Dame verstorben, die hat ein Morchelgericht gegessen. Ich glaube, es waren insgesamt 20 Leute gut betroffen. Und in diesen Morcheln hat sich ein giftiger Verwandter eingeschlichen, der, das ist, wenn ich so ein bisschen witzig, darf man nicht wirklich sagen, nimmt sagen, Lorchel heißt. Also die Morchel wurde versaut von der Lorchel.
Kannst du dir nicht ausdenken.
Kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Und die Dame hat sich dann natürlich, wie bei einer Pilzvergiftung, erbrochen und andersweitig körperseitig entleert und ist dann an ihrem eigenen erbrochen, wie schon damals Bon Scott, allerdings aufgrund anderer Herkunft des Erbrochenen, erstickt. Also wirklich hochtragisch.
Für viele Leute ist sind gestorben?
Es ist nur eine gestorben, aber 20 mit massiven Lebensmittelvergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Aber es ist halt schwierig. Ich habe gestern eine Beschwerde bei mir im Restaurant gehabt, die hatten ein Stück Plastik im Essen gefunden. Oh. Was sehr unangenehm ist und darf natürlich nicht passieren, aber Dinge passieren nun mal manchmal. Es ist ein menschliches Gewerbe und wenn man sich eben mit solchen Sachen beschäftigt, dann können auch mal Dinge passieren. Wobei jetzt Morchel und Lorchel, das ist schon hart. Ja, das ist schon wirklich hart.
Glaubst du, es gibt Leute, die das beabsichtigt herbeiführen? Ich habe gerade in einer Serie gesehen, Dirty John, dass jemand mit Absicht Glas ins Essen im Restaurant macht, um daraus dann natürlich einen Vorteil zu ziehen.
Das findet hier auch langsam Einzug. Also dieser Überindividualismus und Leute verklagen und klagen und drohen immer gleich mit Anwälten wegen banaler Dinge, die einfach, ich sag mal, in der Alltagsmentalität einfach mal geschehen können, egal in was. Also ich sag mal, wenn irgendjemand auf einer Treppe ausrutscht, dann wird gar nicht in Frage gestellt, ob er vielleicht ungeschickt war oder sonstiges, sondern der Architekt der Treppe wird sofort verklagt auf alles Mögliche. Und ich glaube schon, dass es auch in der Restaurantszene inzwischen Menschen gibt, die darauf spekulieren, bei der richtigen Beschwerdehaltung eine wie auch immer geartete Wiedergutmachung zu bekommen. Und das merken wir auch manchmal in der Tonalität der Beschwerden, die auch wir natürlich in der Bollerei haben. Da gibt es viele tolle Abende, die einfach, wo alles ineinander greift. Und dann gibt es auch Tage, wo es vielleicht mal ein bisschen was daneben geht. Und die Art und Weise, wie da inzwischen reagiert wird und wieder eingefordert wird, eine Wiedergutmachung und die Art und Weise, wie da beschrieben wird, wofür wir verantwortlich sind, das finde ich manchmal schon sehr grenzwertig. Hm. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass es Leute gibt, die dann sagen, ja, das ist so. Das ist ja, das ist eine leidenschaftliche Diskussion, auch unter uns Gastronomen immer wieder. Ja. Ich weiß, dass Hoche, also sein Vater zum Beispiel, ist jemand, der Sonderwünsche hat. Das kann man so sagen. Zwar sehr bescheidene Sonderwünsche und das liegt natürlich auch an seinem fortgeschrittenen Alter von.
Ich meine, der einzige Sonderwunsch, mein Papa hat, ist rote Tomate mit weißem Zucker.
Und Fleisch.
Ja, okay, Fleisch hat fast jeder Restaurant.
Ja, aber er ist immer das Gleiche. Ja. Und zwar konsequent. Wie alt ist Papa jetzt?
97.
Oha. Und ist noch ganz locker in der Hüfte. Also das ist so, wenn wir dahin und wir, also
ich kenne ihn von Instagram, er tanzt gerne, ne?
Er isst gerne,
er tanzt gerne und ich glaube, er ist auch den Mädels noch hinterher. Also,
oh ja. Er ist nicht tot.
Was?
Er ist nicht tot.
Aber der bestellt sich halt immer Rinderfilet medium gebraten, durch.
Medium durch.
Und dazu Tomaten mit Zucker.
Und Pommes.
Ja, und Pommes. Ganz Pommes. Aber diese Tomaten mit Zucker ist wirklich so wie so ein Kinderteller. Darf nichts dran. Kein Essig, kein Öl, kein Salz, nichts. Tomaten aufgeschnitten und dann kommt ordentlich weißer Zucker darüber. Was vielleicht auch ein Argument dafür ist, dass wir den gar nicht so verteufeln müssen, wenn das damit jemand schafft, 97 Jahre alt zu werden und sehr fit.
Immer, wenn jemand spricht mit mir über Ernährung oder Diät, solche Sachen, ich sage,
mit dir?
Ja, ich meine, wenn ich komme in Gespräch, ich sage immer den Leuten, hey, jeder Organismus ist anders, das ist ja individuell. Und ich sage immer, guck mal, mein Vater ist 97, sein ganzes Leben, wirklich ganzes Leben, er isst die gleiche Fleisch, Pommes mit Tomaten mit Zucker und vorher schlafen immer etwas Süßes oder Ice Cream. Und mein Vater war nie krank, nie, der Cholesterol ist null, Herz wie ein Baby und ist noch was sehr aktiv. Ja. Ich sage, so, das sind Leute, das ganze Leben, die sind immer nur der Kopf. Echo, bla, bla, bla.
Der Kopf. Also ja. Ich bin fest der Überzeugung, dass nicht unbedingt nur die Zusammensetzung der Lebensmittel, sondern auch die Art und Weise, wie du sie zu dir nimmst, eine ganz, ganz große Rolle auf dein Wohlergehen spielen. Soll heißen, natürlich, wenn ich eine krankhafte Fressstörung habe und Massen zu mir nehme, um vermeintlich ein Glücksgefühl zu erzielen, dann belügt man sich ja selber. Das ist aber genau das Gleiche, als wenn jemand meint, so, ich ernähre mich jetzt nur noch von bestimmten Lebensmitteln, um bestimmte Krankheiten zu vermeiden, bin ich auch nicht der Meinung, das funktioniert. Ich glaube an das gute Gewissen. Ja. Wenn du in einer guten Atmosphäre, in einem guten Umfeld, mit einer Leichtigkeit das genießt, was du da zu dir nimmst. Das dicke, fette Stück Sahnetorte, wenn du es nicht einfach nur in dich reindrückst, weil du jetzt unbedingt was haben willst, sondern wenn du es genießt, dann ist das auch was Gutes. Ja. Und lustigerweise gab es bei meiner Oma, die hatte anfängliche Diabetes, und wurde sehr stark medikamentös eingestellt und irgendwann hat sie den Arzt gewechselt und er sagte, oh, entspannen Sie sich, müssen Sie gar nicht so viel nehmen, weil das Medikament verursacht das, dann müssen Sie dieses Medikament nehmen. Mhm. Und er sagt, nehmen Sie weiterhin die Sahnetorte, nicht dreimal am Tag, nicht täglich, aber genießen Sie nach wie vor das Leben, das wird Ihnen nicht zum Nachteil geraten. Das ist jetzt so ein bisschen gefährliches Halbwissen, weil schlussendlich Gesundheit sollte immer ein Medizinmann sozusagen, ein Arzt eher beurteilen als ein Koch.
Also mir ist es jetzt egal, ob das passt oder nicht. Ich muss das jetzt loswerden. Geschmackssache. Der Zwischengang mit Tiefgang.
Gibt es irgendwas, was dir peinlich ist oder peinlich war? Nee. Gibt es irgendeine Grenze für dich?
Keine. Das, was ich tue es sehr bewusst. Ich weiß genau, was ich tue und warum, weil ich genieße das. Das ist der Unterschied. Ich bin nicht ein Mensch, das tut Sache, weil der andere erwartet. Ich tue das, weil ich habe Lust.
Ja.
Und ich genieße das. Und ich weiß, oder Minimum, mein Spiegel spricht mit mir und sagt, Jorge, du kannst das.
Ja.
Und mir ist scheißegal, jetzt, wer kommt und sagt mir das und das, ignorieren das. Weil ich tue das, weil ich genieße das. Diesen Moment on the red carpet, jetzt zum Beispiel, ich vorbereite mich und ich sage, ich gehe dahin, ich genieße das, mir gefällt mein Outfit. Und ich polarisiere.
Aber merkst du nicht manchmal, dass du der Tanzbär bist? Also der schräge Vogel, der Exot?
Was den man ist schräge Vogel?
Na, ich beobachte dich
auch. Weißt du, das kommt an, wo du bist.
Na, ich bin ja auch manchmal eingeladen so als ewiger Polterer, ne? Der immer so ein bisschen eher Konzepte auch mal ausweitet und inhaltlich gar nicht so dranbleibt. So, da ist auch immer relativ sicher, dass ich irgendwas sage, das irgendwann zitierfähig ist und bei Focus Online dem Drecks Dingspunkt.
Weil du magst das.
Aus dem Kontext rausgeholt wird, dass ich wieder jetzt hier gerade wieder frisch erlebt. Mein Burnout vor 12, 13 Jahren ist, den ich in einem Rahmen einer Sendung nochmals wieder kurz thematisiert habe, um was damit zu titulieren. Da wird von der großen Lebensbeichte gesprochen, wo ich sage, fickt euch. Das ist keine Lebensbeichte, das ist eine kleine Sache in einem Modus von 45 Minuten zusammengeschnitten, die ich erwähnt habe und das ist manchmal platt. Ja. Und ich denke, dass manchmal, wenn du irgendwo hingehst, auftrittst und dann ist der Moderator und zieht auch Stöcke Schuhe an und dann ist so,
weil es mehr unik, weil es nicht viele Leute tun das und das ist das Thema und das ist ein Teil von der, auch in der Inszenierung.
Aber ist das nicht so ein bisschen Blackfacing an den Füßen?
Nö, bei mir ist das nicht, wenn jemand hat Lust auf das, ist okay, ich weiß, was ich bin und mir ist egal und das ist Teil von der Show, ist Showbusiness. Ich meine hier, ich bin nicht jetzt als Dr. Jorge González, ich bin in der Showbusiness und der Showbusiness das, genau wie du bist in die Küche als Koch, du machst dir erträglich, du probierst die Sache mit den Fingern, du warst auch viel kritisiert für das.
Ja, ja.
Und ich sage, ja, warum? Er ist Koch, er muss testen.
Ja,
und das macht jeder zu Hause.
Ja.
Aber es sind andere, machen weiße Handschuhe und fast eine Maske und keine Ahnung, vielleicht Robotkoch und so. Ich sage, warum?
Was würdest du sagen, wenn ich sage, du bist der andere Bruce Danell? Nur mit schlechtem Deutsch.
Ich bin... Du kannst sagen, was du willst.
Ganz kurz, Jorge, Tim hat gerade gestern erzählt, er möchte sich gerne The Green Book angucken im Kino. Toll. Aber jetzt kommt's, er möchte ihn im Original sehen. So viel dazu, dass er sich über dein Deutsch lustig macht. Wir sind gespannt, wie viel Tim von dem Film mitbekommt.
Ja, natürlich.
Ich kann nur auf Deutsch gucken. Wirklich nur komplett auf Deutsch. Ich habe immer gesagt, also wenn irgendjemand noch mal in meiner Gegenwart sagt, ja, ich gucke das nur im Original, weil da kommt das viel intensiver rüber und der Slang und diese Regionalität und der richtige Wortwitze, denke ich innerlich immer, halt's Maul, wirklich, nerv mich einfach nicht. So. Aber das ist wirklich ein Film, wo ich gesagt habe, ja, ich glaube, filmisch ist er ganz gut, allerdings,
ganz
wie nennt man das denn? Voice-Over? Wie nennt man das? Was man bei dir eigentlich dauert. Voice-over. Ja, also hier so Synchronisation. Das meine ich. Die ist so schlecht, die ist noch nicht mal on timing. Ja. Die hängt teilweise sogar noch hinterher. Und dann denkst du so, ich könnte mir vorstellen, dass der Film eine richtig geile Aussage hat, aber die kommt so platt daher auf Deutsch. Und dann habe ich mich erwischt, wie ich gedacht, oh, ich glaube, das ist ein Film, den muss man im Original gucken, um die wahre Tiefe auch zu verstehen. Ja, du, und dann habe ich mir selber aufs Maul gehauen.
Die Leistung von der Schauspieler, vom Virgo zum Beispiel, wie er versucht mit dieser Akzent, italienischer Akzent.
Hast du gerade gesagt, wir Schauspieler? Hast du das gerade gesagt?
Nein, habe ich gesagt, wie wir, die Schauspieler, wie Virgo. Aber nicht machen auch Schauspielerei. Die Schauspieler, das ist eine Leistung, wie er versucht mit diesem italienischen Akzent. Ja. Das ist ganz toll.
Ich gebe dir jetzt einen weißen DIN A4-Zettel. Du darfst machen, was du willst. Was machst du? Darfst entscheiden. Was? So, was ist so ein Plan für dich? Worauf hast du Lust? Was ist bei dir, jemand, der dein Leben geführt hat, irgendwie noch so ein Traum, den wo er hin will?
Oh, wieder diese Frage, der Traum. Gute Frage. Warum müssen die Leute immer traumen? Ich traume jeden Tag.
Ich meine, du kommst von der Insel irgendwie, du kommst in den Westen, du flüchtest, du studierst, du trägst schräge Klamotten, du bist eine, du bist aber populär.
Das ist nicht neu, ich war jetzt immer so.
Darf ich das sagen, dass du in Amerika warst?
Ja, kannst du sagen.
Um in einer Sendung mitzumachen?
Ja, habe ich gemacht. Ja.
Die von wem moderiert ist?
Du weißt schon.
Ja, aber sag mir das doch. Du weißt schon.
Das war auch ein Traum. Zum Beispiel.
Amerika. Ist bei mir immer noch ein Traum. Nach wie vor.
Von mir war ein Traum, dass ich habe immer gesagt, einmal Teil zu sein von einer amerikanischen Sendung. Vor allem Kubaner, weißt du, in der Situation, wie bei mir, ne? Ich finde das total cool. Und hat passiert, letztes Jahr war ich in Los Angeles, habe ich gedreht The World's Best. Mhm. Und das ist ein Primetime-Show, CBS Television. Und habe ich gearbeitet dort mit James Corden, RuPaul.
Für die, die das nicht wissen, das ist der Typ von Carpool Karaoke. Ja, genau. Ne?
RuPaul, weltbekannteste. Ja. Travestie.
Drag Queen. mit Drew Barrymore. Ja. Ne? Das ist eine Ikone. Ne? Und mit Faith Hill, der Country-Sängerin.
Wow.
Ja. Und noch waren andere 49 internationale Experten oder Juroren.
Du warst also sozusagen ein Dieter Bohlen.
Ich war Jorge da. Ja. Und ich habe viel Spaß gemacht, weil natürlich...
Lief das schon? Und?
Super, der erste Show hat 22 Millionen Leute haben geschaut. So. Natürlich, das war.
Da bin ich ganz knapp dran vorbei, jeden Sonntagabend.
Natürlich,
ganz
das war danach der Super Bowl.
Ja.
Ne, das ist das Ende
Platz. 22 Millionen.
22,8, keine Ahnung, Millionen Leute haben das angeschaut. Und für mich, das war eine sehr interessante, spannende Zeit zu gucken, wie ticken. Mhm. Ich habe gearbeitet mit den zwei größten amerikanischen Produzenten im Fernsehen, alle die anderen Sendungen. Und wie in Amerika, diese Entertainment-Welt, was wir haben bis jetzt Inszenierung gesprochen, das ist eine ganz normale Sache.
Es ist Business.
Ja. Ich meine, das ist ein bisschen, ich habe entschieden, der Jorge zu sein in der Öffentlichkeit. Ja. Natürlich, wenn ich ein Red Carpet muss so sein. Ja. Natürlich, wenn ich eine Show, die Leute warten nicht, dass ich ein Gestalt wie du. Ne? Mit
was?
Weißt du? Das kannst du dir vorstellen, jetzt, dass du als Team
gehst mit was man nicht sehen kann. Ich habe einen niegelnagelneuen, ganz flauschigen Sweater an. In einer top aktuellen, ich weiß nicht, wie man das blau nennt, aber ich weiß, das ist ganz großer Trend, weil seitdem ich das habe, bin ich auf der Straße vielen Leuten in einer ähnlichen Farbgebung begegnet.
Ja, siehst du?
Gut, die Hose, das ist bei mir inzwischen medizinische Notwendigkeit, die hat Gummizug. Und das trägt sich einfach schön entspannt. Und untenrum habe ich sehr, sehr coole weiße Turnschuhe an, die auch ein Boateng tragen würde.
Super.
Oder? Also ich finde schon, dass ich bin schon Styler irgendwie. Ja. Ich habe halt meinen eigenen Style. Aber eine Frage, gehst du in Sterne-Restaurants essen?
Ich?
Ja.
Nicht unbedingt.
Weil kürzlich ist der neue Michelin herausgekommen und der wird ja immer mit einer Inbrunst von der Gastronomie erwartet. Yeah. Who is hot, who is not? Yeah. Wer ist raus, wer ist drin, wer hat den neuen Stern? Und das ist ja ein sehr geschlossenes System. Also man liest immer wieder sehr oberflächlich davon. Mich würde jetzt mal interessieren, wie definierst du eigentlich ein Sternerestaurant?
Oh mein Gott, du fragst viele Sachen. Du, wenn ich sage, ein Restaurant für mich, ein Stern dann ist, wenn ich gehe hindurch, dann gehe ich raus und sage, geil. Fertig. Ich bin nicht der Mensch. Weißt du, ich kenne viele, ich war in vielen Sterne-Restaurants und so. Und jetzt in Südafrika war ich in der Beste, haben gesagt, von Südafrika-Restaurant. Ich habe gesessen 3 Stunden. Mhm. Ich war 20 Teller, mhm, aber eine kleinere Portion hinter ein anderen. Ich sage, das mache ich einmal. Zweimal im Jahr mit Freunden und Gesellschaft, du redest und so. Aber ich kann mir vorstellen, für mich wäre nichts, jeden Tag.
Aber wie definierst du ein Sternerestaurant? Mach mal, beschreib mal.
Atmosphäre?
Gibt es Sternerestaurants auf Kuba wohl kaum?
Nein.
Gibt es einen Gastführer auf Kuba?
Nein, aber ich hätte
ey, das ist eine gute Idee.
Warte mal.
Aber kommt ja hier. Nein. Ich meine, öffnet sich. Komm, wir machen einen Gastroführer auf Kuba.
Mach doch einen Castro-Führer.
Ja,
aber. Der Fiete-Castro-Führer.
Der Fiete-Castro.
Ich muss dir sagen etwas.
Fiete-Castro auf Kuba.
Du hast Hector kennengelernt, mein Freund. Er hat gehabt, nicht dieses große Restaurant, der andere, der kleinere, damals Le Chansonnier war der Name.
In der Villa. Ja.
Und das war ganz klein. Ja. Für mich, das war ein Sternrestaurant. Warum? Die Atmosphäre, fantastisch. Ja, wunderschöne, jüngste Villa mit Baccarat-Lampe, Silber, alles wirklich, was du sagst, das kriegst du nicht woanders. Und das Essen, das, was die haben dort serviert, das war wirklich Geschmack 1A.
War eigentlich Nova Regio, lange bevor Nova Regio überhaupt mal zum Schlagwort wurde. Also es wurde halt nur mit den regionalen und lokalen Produkten, die die Saison hergegeben haben, es wurde gekocht. Und das war ein Einschränkungskochen, das muss man einfach sagen. Also es war wirklich sehr, sehr lecker.
Sehr lecker, weil ich sage, ich meine, was ist ein Sternrestaurant? Ich meine, ich kenne viele Sternrestaurants, die sagen, ja, das ist hier Pochiero, keine Ahnung, mit der Soße, keine Ahnung, mit das und mit du. Mhm. Aber wenn ich esse Fleisch, ich will Fleisch schmecken. Mhm. Fisch, bei mir muss Fisch schmecken. Mhm. Die andere Sache, Soße und so, ich bin nicht ein Typ von das. So.
Weil nicht? Also das,
weil ich bin vielleicht gewohnt als Kind, dass Fleisch ist Fleisch und Fisch ist Fisch, Gemüse. Ich die Soße, alles das, ich weiß nicht, das ist, danach spüre ich nicht das, was ich esse. Dann hat man mir, die Sauce ist mir zu viel.
Die Sauce ist, nee.
Die Sauce, wenn ich sage Fleisch, die Leute sagen, ah, das ist doch Fleisch.
Ja.
Und danach ist eine Menge Sauce dabei.
Ja, ja.
Aber wenn ich esse, und ich kann nicht wirklich
Was war das beste Restauranterlebnis in deinem Leben? Das Beste. Unabhängig der Wertung, einfach so, wo du sagst, würde ich nochmal gerne hin. Was ist dein Lieblingsrestaurant?
Das war in New York. Mhm. Und da habe ich Fisch gegessen, eine Dorade, und in New York.
Und die Augen leuchten.
Das war nicht wirklich.
Also ich springe noch nicht aus dem Schlüpper.
Ja, ich war sehr überrascht, weil ich habe nicht gedacht, dass ich in New York einen so guten Fisch kriegen.
Weil?
Ich weiß es nicht, weil ich habe gedacht, wenn du bist in der Karibik oder weißt du, oder in Spanien, das direkt vom Meer, der Fisch, wir haben auf Kuba gegessen, ne, so serviert, so direkt vom Meer, aber da war etwas.
Und das war Dorade. Und das war Dorade.
War Dorade, wirklich. Und die haben diese Salzkruste gemacht.
Ja, ja, ja.
Aber ich weiß nicht, was die haben dort gemacht, das war wirklich so.
Frische.
Das war wirklich, der Dorade hat mich gelacht.
Wahrscheinlich wirklich nur frische.
Die kulinarische Gastfrage. Denn Kulinarik kommt hier immer noch von cool.
Hast du ein Lieblingsrestaurant in Hamburg? Musst du nicht sagen.
Die Versuch.
Außer
mein. Warum jetzt hast du eine Pistole?
Nee. Hast du ein Lieblingsrestaurant?
Naja, wenn ich will Fleisch essen.
Ja gut, dann ist die Bullerei.
Die Fleisch ist die Bullerei.
Ja, aber das frage ich außerhalb des Bullerei-Universums.
Außer der Bullerei, von mir das sind verschiedene. Fleisch gehen zu der Bullerei.
Ja.
Pizza gehen in eine kleine Pizzeria, da in der Nähe vom Stadtpark oder keine Ahnung. Da, so eine kleine Pizzeria. Und sonst. Der andere.
Kannst du ruhig sagen, wir sind offen hier. Sushi, ja, wo isst du Sushi zum Beispiel?
Ah, Sushi?
Du.
Wenn ich sage die Wahrheit.
So Sache, ja, sag die Wahrheit.
Sag doch
die Wahrheit.
Bei der Fischladen.
Du Lügner.
Bei der Fischladen bei mir in der Ecke.
Du, Fisch. Du Lügner. Wo,
nein.
Wo
ist ich finde das. Nee, nee, ich
jede
finde,
zweite Instagram-Story ist bei ihm vom Steffen Hensler, muss man sagen. Aber das ist einfach. Ich glaube, das hat gar nichts mit dem Essen zu tun, Quatsch. Sondern der findet den körperlich ganz geil. So, das ist das. So
nein, nein,
ein Auge
bei
auf Hensler geworfen.
Bei Stefan ist gut.
Steffen.
Bei Steffen. Ich habe ihn als Stefan.
Ja, ja.
Weil Stefan ist ein guter Sushi, aber ich muss sagen, ich esse bei Fish Smith, bei mir in der Ecke. Ich hole mein Sushi da, weil das ist total pur.
Bei Fish Smith?
Ja.
Die kleine Butze
der
da.
Der kleine Ding, der gehe ich soll, und, weil es pur. Die machen Schneiden doch von mich, wie ich will, und fertig.
Ja, ja, das ist in der Tat noch einer der guten Linien in Eppendorf. Sonst muss man ein bisschen aufpassen. Aber, es gibt da, ich gehe da auch, ich muss mal einfach sagen, Eppendorf ist so ein schickes Viertel in Hamburg, wo gerne.
Eisbüttel, das ist nicht Eppendorf. Du Pinnenberger.
Weißt du wohl, wie heißt die U-Bahn-Station?
Eisbüttel.
Wie heißt die U-Bahn-Station?
Eppendorfer Baum.
Ach Mensch, komisch, nicht ja. Eimsbüttler Baum.
Ja, aber
also
das
offensichtlich
ist
Eppendorfer Baum.
Also das ist Eisbüttel, das ist Eppendorfer danach.
Also auf jeden Fall ist das eine sehr schicke Einkaufsgegend und ich wohne da auch in der Nähe und man könnte auch mich fast dahin positionieren und ich gehe da auch manchmal einkaufen, aber das ist ein Boutiqueneinkauf und es gibt also zwei, drei Läden, wo ich auch wirklich einkaufen gehe und für Schmidt ist wirklich einer der Läden, wo man einkaufen gehen kann. Da gibt es so ein, zwei andere Läden, wo ich immer denke, boah, warum muss das denn so sein? Warum gibt man für dasselbe Produkt, was drei Straßenzüge weiter nur ein Drittel dessen ausgibt, warum bezahlt man das? Und das ist mir manchmal unverständlich. Aber es gibt, ich bin zum Beispiel ein großer Anhänger, darf man das sagen, Bruder Lindner. Eine Apotheke, eine Boutique. Da trägt man dir den Einkaufskorb hinterher, da brauchst also gibt es keine Einkaufswegen, weil die haben Mitarbeiter, die den Einkaufskorb tragen, während du dann deine Sachen da reinpackst. Ist immer ein bisschen teurer als solches.
Was und heißt
aber
teurer?
Die Qualität.
Teurer.
Teurer. Ein Ciabatta kostet da was?
Was?
Ein Ciabatta kostet da was?
Eine Bäckerei geht wiederum. Das geht noch durch keinen 3 Euro oder so.
Aber ist ja also teuer.
Noch. So, aber ich sag mal, Schinken geht schon dann eher, ist nicht auf die 3 Euro, sondern geht schon eher auf die zweistellige Eurozahl hoch.
Aber die Qualität ist super.
Super. Ist super, super, super.
Und weißt du, das ist so wie ich nenne das wie der Omi-Laden. Weißt du, du gehst rein, die wissen deinen Namen. Ja. Du gehst doch zweimal und die wissen danach deinen Namen. Und die wissen genau ungefähr, welche Produkte du magst. Ich mag das. Liebe bezahle ein bisschen mehr. Aber das ist auch diese.
So viel nochmal zu der Bodenhaftung von Jorge González, der da sagt: Ach, Kuba ist immer noch so in mir drin.
Entschuldigung, ich bin in Deutschland. Ich bin nach Deutschland gekommen, vor eine bessere Zukunft zu haben. Ne? So. Achtung.
Ja, sag mal, eine kurze Frage. Eigentlich hieß es mal, als wir diesen Podcast entwickelt haben, dass die Gäste, wenn sie dann zu Besuch kommen, von denen ich ja wirklich in der Tat nichts weiß, und heute ist eine sehr schöne Überraschung, auch wenn ich nur die Hälfte verstehe.
Das sind die Komplimente, ne? Ja, hast du gesagt Komplimente?
Mir eine Kleinigkeit mitbringen, ein Gastgeschenk eigentlich. So, das finde ich so, ich weiß nicht, wie lange wir das
machen. Normalerweise sollte er mich.
Ja, das ist richtig.
Ne?
Ja, ja. Aber wir haben ja auch mit der dritten Folge.
Normalerweise sollte ich ein Geschenk kriegen.
Da muss ich Tim ausnahmsweise mal in Schutz nehmen, weil das habe ich ja quasi für ihn eingeführt. Aber du hast natürlich eigentlich recht. Mhm. Aber du hast was mitgebracht.
Das ist, weißt du, Mann, du hast so dumme Mafiose von Binnenberg. Der hat mir Geschenke bringen. Das ist die Sache.
Und du hast halt.
Aber natürlich habe ich dir etwas gebracht.
Ansonsten auch von Lindner, allerdings nicht Butterlindner, sondern Konditorei Lindner. Ja. Ich sehe einen Karton.
Oha. Meine Lieblingskaffee.
Ja.
Meine Lieblingskuchen.
Ja.
Das, ich hoffe, dass du lernst backen, diese Kuchen. Ne? Du musst das lernen, das ist, ich weiß, er backt nicht so gerne.
Ah, das gehört der Vergangenheit an. Ich bin ein Bäcker. Ich habe
neulich, du bist ein Bäcker?
Ja, super. Wir haben ja einige Zitate fürs Leben bei Kitchen Impossible, der Sendung, die ich mache, gegründet.
Hoffe,
unter anderem Backen ist kein Kochen.
Ich hoffe, dass du lernst, diese Lieblingskuchen von mir machen, auch mit dieser schönen Dekoration, was ich habe gemacht, weil das ist eine die schöne Sache, was ich mag in meinem Leben. Du hast das schon angesprochen, ne?
Dann
und ich bin ein geradeaus Tipp.
Ich habe ja immer gedacht, von wegen, das wird so ein Podcast, wo nie der Pimmel auf dem Tisch ist, aber jetzt befürchte ich, dass er kommt.
Wieso?
Ja, weiß ich nicht.
Warum?
Weil du gesagt hast, das ist das Ding, wofür du lebst.
Und Entschuldigung, ich habe das nicht gesagt.
Und ernsthaft? Deshalb bin ich extrem, extrem schlau.
Ihr seid einfach wirklich gute Freunde. Ihr kennt euch, oder? Ihr kennt das? Ist doch toll.
Ich weiß, er erwartet das von mich. Er erwartet das von mir. Weil ich habe etwas anderes gebracht.
Es gibt einen anderen Podcast, wo immer so Pimmelwitze irgendwann mal abgerufen werden. Ne?
Das und, ist dein Podcast, ja.
Also, und das jetzt, ist deine Finger, Mensch.
Ich habe jetzt hier eine wunderschön dekorierte weiße, wahrscheinlich...
Karotte.
Karotte.
Karotte ist mein Lieblings.
Mit Buttercreme oder
ohne? Karotte.
Nur Karottenkuchen mit weißem Fondant abge wie heißt das? Ummantelte Kuchen. Und da drauf befindet sich ein extrem seltsam anmutender, nicht irrigierter Penis mit Anschluss an den Hodensack. Dazu muss man sagen, dass das ein schlimmes Wort für die Spitze des männlichen Geschlechtsteiles, die Eichel, in diesem Fall, ich würde schon fast geschlechtskrankheitstechnisch rötlich verfärbt ist.
Ja, gesund sieht er nicht aus.
Da hat er Risse drin, geplatzte Adern, irgendwie so. Das ist irritierend für mich hier gerade.
Ja, denk nach. Was sollte das sein?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, sei lieb. Also, guck mal, was dir passiert. Ja?
Und vor allen Dingen, es ist, falls, also das ist jetzt für mich eine Detailsache, auf die ich gerade sehr reagiere. Es ist ein weißer Penis. Der Penis eines weißen Mannes. Und nicht der Penis eines kubanischen Mulattigen, oder darf man Mulatte eigentlich noch sagen?
Mulatte natürlich.
Mulatte darf man sagen, genau. Ja. Jorge ist ja eher ein wenig, ja.
Also ein bisschen verbrannt, ein bisschen so.
Ist das dein Penis?
Und das, nee, das ist doch klein. Und das ist auch... Und das ist Marzipan, das ist dein Liebling.
Ja, es ist schön, es ist von der Sinnfrau, ja. Ne? Ja.
Das ist schön, ne?
Ich frage mich nur wirklich, was diese Narben und diese geplatzten Äderchen
diese
da drauf
Äderchen
sollen.
Sind ja, irritierend.
Und auch der auch. Kopf ist sehr irritierend. Toll, vielen Dank für das Gastgeschenk. Ich glaube, das ist eine Kategorie, die können wir abschaffen. Letztes Mal vegane Sojaschnitzelzeug, Lump da hier, was war das? Von Bettina?
Sonnenblumen, veganes Sonnenblumenhack.
Ja, genau, Sonnenblumenhack.
Heute, ja, heute hat so eine...
Heute Penistorte.
Toll, nee, du hast eine Karotten, wunderschöne Torte.
Ja.
Wirklich von einer der besten Konditorien in Hamburg.
Ja, glaube ich.
Wenn du lernst, eine 1:1 so zu backen, bitte,
was
bring
dann?
Mir
was
ohne
dann?
Penis.
Was dann? Was dann?
Danach ich sage, wow, Herr
also, das ist ja, wir haben wirklich bei Kitchen Impossible war ewig immer, vielen Dank, Koche. Also wirklich ganz toll, freue ich mich sehr. Ich bring's mal nachher nicht mit nach Hause, weil da sind doch auch diverse Personen, die vielleicht darauf irritiert reagieren könnten, warum ausgerechnet ich eine Penistorte geschenkt kriege. Tolle Konditorei, auch für mich immer ganz wichtig. Es gibt natürlich moderne Konditoreien mit modernen Bäckern, wo immer der neueste, hipste Kram irgendwie serviert wird. Das ist wirklich so ein Traditionsunternehmen. Super, und die haben ein riesen Glück, genau dort angesetzt zu sein, wo sie halt auch ihre, sprich Eppendorf, ihr kleines süßes Café haben, weil das ist wirklich so, wie du es vorstellst. Ne? Ja. Leichte Drehtür oder eine Schwingtür, Drehtür, ja. Kommst du rein, alles ein bisschen zu eng. Dann sitzt ist auch Sahnetorte neben Sahnetorte, ja. Neben Sahnetorte, neben Sahnetorte. Da ist auch nichts irgendwie mit Himbeer, Rosmarin, nee. oder irgendwelche Boah. Zeude. Oder Tonka-Bohnen, Tupinambur, Creme, Käse, Kuchen, aus, ja. 20, sondern das ist pur Kännchen-Café, ja. Kleine Tischchen, da sitzen, ich sag mal schon, ist es nicht wirklich ein Generationsmix, der da ist. Das ist schon so ein bisschen eher deine Generation, also 50 plus. aber wenn ich so dieses Bedürfnis nach Klischee, Sonntag, Nachmittag, Kaffee und Kuchen habe, fahre ich dahin und kaufe da auch einen. Also nicht nur, weil es in der Nachbarschaft ist, sondern weil es auch wirklich so eins der wenigen Cafés ist, die wirklich in dieser Form überhaupt noch Kuchen servieren. Sehr schön. Ich mag Tradition, das gefällt mir sehr gut. Auch siehst wenn du die Tradition...
Eine gemeinsame haben wir.
Auf die ein wenig auf eine seltsame Art und Weise gebracht hast, da mit dem Penis. Also, klasse, wir haben zwei Folgen gebraucht und jetzt haben wir Penis auch
etabliert.
Etabliert.
Was ist das Wort, das abgearbeitet? Apropos abgearbeitet, du hattest das ja vorhin erzählt, du weißt nie, was für einen Gast du bekommst. Nee. Mhm. Ich bemühe mich ja wirklich nur, die Allerbesten zu bekommen, deswegen ja
wir
unter
anderem
auch Jorge. Nee, aber weißt du, wie du Udo Lindenberg anfragst? Der offizielle Weg. Udo Lindenberg anzufragen. Was glaubt ihr, wie das funktioniert?
Naja, wie bei uns. Management, Koffer voller Schwarzgeld, also bei Jorge zumindest, Versorgungsgeld, Garderobengeld, also Jorge kannst du ja, Jorge machst ein paar Schuhe. So, das ist ja wie jedes so andere Mädchen auch. Da sagt er, ja, deine Schuhe sind nicht billig. Du hast große Füße, viel Material. Und dann sagt Jorge ja. Also für wenig sagt Jorge ja.
Aber Udo nicht.
Udo nicht.
du schreibst ein Fax an das Hotel Atlantik.
Mhm. Genau.
Und der Concierge bringt einmal am Tag um 17 Uhr die gesammelten Werke zu Mr. Lindenberg, der sie auch alle beantwortet.
Selber.
Angeblich selber.
Das heißt, er macht eine Handnotiz und faxt ihn wieder zurück. Das ist dann ja sowas wie ein Original, ne?
Ja.
Das sind ja alles wertvolle Sammlerstücke als solches. Ich kenne Udo schon aus ganz anderen Gründen. Ich habe früher meine Ausbildung bei Udo, nicht bei Udo gemacht. Ich habe früher meine Ausbildung im Interconti in Hamburg gemacht.
Mhm.
Und als renitenter, aufsässiger Missbock, der gerne auch mal widersprochen hat, bin ich ja mit diversen Strafdiensten versehen worden. Und wenn ich alle Kühlhäuser geputzt und geschrubbt habe und alle Gemüse, alle Kartoffeln geschält hatte, dann gab es noch eine Endstrafe und das war immer der Spätdienst. Spätdienst ging bis 1 Uhr nachts. Die letzten 2 Stunden warst du alleine in der Küche und musstest die Roomservice-Karte bekommen. Mhm. Und Udo hat zu dem Zeitpunkt nicht im Atlantik gewohnt, sondern in der Conti. Und hatte immer eine große Leidenschaft, 5 vor 1 Club-Sandwich zu bestellen. Und dafür habe ich ihn gehasst. Dafür habe ich ihn wirklich gehasst, weil 5 vor 1 hieß, okay, 2:15 bist du raus. Mit allem wieder aufbauen, abbauen, putzen und den ganzen Kram. Also wir beide haben schon eine langjährige Beziehung. Und was kaum einer weiß, dass ich mal Mitglied im Panikorchester war. Bei Udo Lindberg. Udo ist ja eigentlich Schlagzeuger. Ich glaube, das ist wirklich ein Wissen, was inzwischen jeder hat, dass die Tatortmelodie, das Schlagzeug, das ist Udo Lindenberg am Schlagzeug da hinten. Weißt du, die du. Und wie kam ich denn drauf? Also ich wollte auch immer Schlagzeuger werden. Und irgendwann habe ich mir ein Schlagzeug gekauft, den Verkäufer gleich mitgenommen, mir eine Unterrichtsstunde genommen und habe dann ein bisschen, ich sag mal, hochgestapelt. Vielleicht habe ich ein bisschen die Wahrheit gedehnt. Und habe eben mit einem Musikproduzenten gesprochen, habe gedacht, ja, Digga, ich habe jetzt wieder angefangen mit Schlagzeug. Keine Lüge, ich mache genau da weiter, wo ich aufgehört habe, nämlich von schlecht zu schlecht. Und wenn ihr mal jemanden braucht mit einem speziellen Rhythmus, ruft mich an, ich bin euer Mann. Und dann habe ich in der Tat eine Anfrage bekommen, 6 Wochen später, aus dem Management-Dunstkreis von Udo Lindenberg, der damals ein MTV Unplugged-Konzert aufzeichnen wollte. Und man hätte gehört, dass ich ein sehr guter Schlagzeuger bin und ob ich nicht Teil des Panikorchesters sein möchte. Und ich habe dann erstmal gesagt, ja, muss ich erstmal gucken, ob ich terminlich das checken, also ob ich das hinkriege. Habe aufgelegt, habe alle meine Freunde angerufen, die irgendwas mit Musik zu tun haben, habe gefragt, kann ich Schlagzeug spielen lernen? Also ein Lied spielen lernen, ohne dass ich das Instrument beherrsche. Das wurde negativ abgeschlossen. Und dann habe ich schlussendlich aus terminlichen Engpässen habe ich abgesagt. Also ich habe das nie aufgelöst, dass ich eigentlich gar kein Schlagzeug spielen kann. Dann kam es dazu, dass Udo bei uns im Laden ein Freikonzert gegeben hat. Also wir haben oft so Geheimkonzerte, wo du keinen Eintritt bezahlst, wo immer wieder unterschiedliche große Leute, auch kleine Musiker irgendwie, die ihre ersten Schritte machen und dann einfach das Volk beglücken. Und Udo hat da auch gespielt und dann hatte er das irgendwie noch in Erinnerung und sagte, Timmy, kommst du jetzt nicht so hier, ich kann das nicht nachmachen, dann kommst du nicht so, nur mal kommst du ein bisschen zu mir auf die Bühne oder machen wir hier schön Doppelschlagzeug und irgendwie so und machst so irgendwie. Ich sag, Udo, sei mir nicht böse, ich kann kein Schlagzeug spielen. Kann ich nicht. Ach, Timmy, das kriegen wir schon hin, hier irgendwie so, dann spielst du ein bisschen den hier und dann spielt er irgendwas an. Ich sage, Udo, ich weiß nicht, was du da tust, ich habe gar keine Ahnung. Und dann musste ich halt irgendwann mal mit der Wahrheit raus und habe dann auch wirklich zu meiner Schwachstelle gestanden, dass ich nämlich gar kein Schlagzeug spielen kann. Aber ich kriege immer noch nach wie vor hin und wieder Anfragen, ob ich nicht musikalisch irgendwas mit welchen Leuten machen möchte, weil sich dieses Gerücht so hartnäckig festgebissen hat. Und ja, also wie gesagt, Udo Lindenberg.
Irgendwie musst du etwas machen, musikalisch oder vielleicht auf dem Tanzparkett, weil er ist gegangen auch zu Let's Dance.
Ist er?
Ja, aber er hat gesagt, super dass Tänzer. Wenn er ein Million Facebook-Follow kriegt, er kommt zu Let's Dance tanzen.
Und?
Ja. So, Leute da draußen, liken die Seite von Tim Melzer. Ich will ihn sehen bei Let's Dance Staffel. Er hat das, ich habe das wirklich, ein Video. Das Bier hat das gesagt, wenn ich kriege 1 Million Follow in Facebook, ich komme zu Let's Dance.
Das wäre
der geilste Staffel.
Nein, die Leute haben, ich habe gerade vorgestern mit einer Redakteurin gesprochen von Let's Dance, deinetwegen allerdings. Ich habe mich ins Telefonat eingemischt und habe wie ein erneutes Angebot bekommen. Aber ich habe gesagt, ich mache erstmal Dschungelcamp und dann mache ich Let's Dance. Sag mal, das finde ich super schräg. Ihr macht jetzt Let's Dance als Live-Tour?
Nein, wir machen die normale Show und dann im November machen wir so 3 Wochen Live-Shows.
Um was?
Live-Show, wir gehen von der ganzen Republik Und da wäre eine Show machen, wie wenn du gehst so ein Musical, so ein Theater.
Ja, das verstehe ich schon. Das bin ich mir nicht doof. Also das Tanzen, dass man sich Tanzen anguckt, verstehe ich. Aber warum gucke ich mir euch drei Hackfressen an?
Weil das ist ganz anders.
Hä?
Ist das ganz anders?
Aber ist Lambi so ein Arsch?
Nein.
Ist er nicht?
Joachim, er als Person?
Nein, ich nicht. Ist er nicht. Also ich finde ihn so, nicht. Es ist selten,
dass er hat mal nur einen großen Maul wie du?
Nein, ich meine das auch gar nicht böse. Ich finde Arsch, in dem Moment ist es voller Respekt, wirklich. Aber ich finde ihn manchmal so ein bisschen schwierig.
Ja, okay, er hat seine Meinung.
Ja.
Aber als Person, wir sind befreundet. Er ist ein ganz cooler, ganz netter Typ, muss ich sagen. Aber in der Show, wenn er passt nicht etwas, er spielt gerne der, ich ärgere dich.
Die Axt.
Ja, er mag das.
Aber hat er trotzdem noch Respekt vor den Leuten oder ist er manchmal respektlos?
Nein, doch. Er hat Respekt. Ja, manchmal.
Weißt du, wenn wir beide uns übereinander lustig machen, dann ist das auf Augenhöhe. Dann finde ich das total legitim. Ja, das ist das andere.
Aber wir kennen uns. Wir wissen, wir tun das nicht, weil ich will dir oder du mich etwas schlecht tun und so.
Ja.
Und nein, ich glaube, Lambi, er mag sich gerne so ärgern.
Ja.
Egal wer.
Ja.
Und er probiert, aber die Leute machen keinen Stopp, er macht weiter und dann er merkt nicht mehr, dass es so weit gegangen ist.
So, dann haben wir es doch eigentlich, oder? Die letzten 5 Minuten.
Oh Mensch, so weit sind wir schon.
Ja.
Weil das ist einer der Gründe, warum ich niemals bei Let's Dance anfangen würde.
Oh, das wäre so toll, du
Lambi.
Lambi, ja, weil
aber das ist ja wirklich
interessant. Das wäre
ein so ein Maul bis
wollte ich gerade sagen, wir würden uns prügeln.
Also, das ist toll. Das ist
doch toll.
Ja, kannst du nur verlieren. Ihr hattet mal einen, der Lambi mal das Maul stopfen wollte.
Da machen wir Let's Fight draus.
Oh mein Gott, ich hätte
Lambi und ich, das wäre, also ich war irgendwie,
super.
Also wenn ich das, wie ich das Ihnen gerade gesagt habe, ich meine das wirklich vollen Respekt. Ne? Also ich, das ist jetzt nicht irgendwie so, ist das ein doofer Typ oder so, aber ich finde das manchmal, ist der echt krass.
Und vielleicht setze ich dir den hier rein als Gast.
Manchmal mag seine Meinung sehr direkt, aber manchmal so trocken direkt, nicht in dem Moment, was die Leute erwarten. Manchmal geht es so weit. Ja.
Aber bei der Tour noch mal ganz kurz: Sitzt ihr da wirklich zu dritt und haltet noch die Punkte hoch?
Natürlich, das wäre ein Wettbewerb. Nur, dass in diesem Wettbewerb der Publikum.
Kann das irgendjemand beurteilen?
Der Publikum? Ja, der Publikum am Ende.
Na, ich sag mal, bei Taste habe ich auch gemacht, so eine Löffelsendung. Irgendwie am Ende des Tages kannst du gar nicht beurteilen, was wir da
gerade spenden. Ja, der Publikum entscheidet, wer gewinnt. Wir geben unsere Meinung, die Punkte, und dann hat das Publikum kein Voting. Und das ist das Spannende.
In der Halle.
In der Halle. Ja.
Boah, da habe ich nichts zu suchen, glaube ich. Das geht nach Sympathie.
Das ist Sympathie. Nö, das gehört. Aber
da
nein.
Ich kann immer nur doppelte Gage, halbe Tanzzeit, also Halbfinale raus.
Du redest über die Tour.
Kriegen die Leute dasselbe Geld, ob sie bis ins Finale kommen oder bis nur...
Habe ich keine Ahnung.
Ganz ehrlich, ich habe mir überlegt, ob ich verhandle. So mit bei Let's Dance, einfach richtig massiv und einfach den ersten Auftritt verkacke, rausgewählt werde, die Kohle einsacke und sage, Dankeschön, tschüss.
Ein Bänderriss für 1 Million.
Was?
Ein Bänderriss für 1 Million.
Ja, und dann gab es halt 3 Tage vorher, haben sie ein bisschen, jetzt macht der Melzer alles, jetzt auch noch tanzen und 3 Tage später hat es jeder vergessen, weil dann bumst wieder irgendjemand eine Tanzlehrerin irgendwie, die ja nicht bumsen sollte. Ist er so. Ja? Dann gibt es wieder den üblichen Gossip, dann gibt es wieder denjenigen, der ein bisschen schlanker wird, ein bisschen, also schon ein bisschen manchmal Klischee. Wenn ich finde es nur lustig, dass für deutsches Fernsehen ausgerechnet diese Moderationskombination da zusammengezimmert worden ist. Das ist schon sehr drollig. Ich meine, jetzt ist es besser geworden, zumindest.
Welche Moderation?
Es ist besser geworden, aber es ist schon, ich sag mal, Samstagabend-Unterhaltung. Mozzi Mabuse, Jorge González, die Holländerin damals.
Wir sind die Jury.
Ja, okay, gut. Aber
wir haben unsere Qualität.
Aber ich habe trotzdem relativ hohen Redeanteil lassen. Das ist schon echt schräg.
Nicht vergessen. Dass die Mozzi Mabuse ist eine europäische Champion.
Die
ist
super.
Sie ist eine super Frau.
Ja. Und die kann im Gegensatz zu dir auch wirklich tanzen. Also bei der sieht's gut aus.
Du bist nur neidisch. Also versuche ich mal mit mir zu tanzen, aber keine hat.
Also das ist so wie ich. Ich kann Kochen auch besser beurteilen als selber kochen. Und Hoche ist wirklich kein guter Tänzer. Muss man aber.
Ich bin so neidisch. Ich verstehe das nicht.
Wenn Hoche tanzt.
Das ist nie meine Schuld, dass ich dir gehen aus und die Chicas kommen und tanzen mit mir.
Ja, weil sie wissen, dass du nicht beißt.
Wer hat hier eine Bewegung?
Nee, aber im Gegensatz wirklich, Mozzi kann sich wirklich toll bewegen. Also ernsthaft.
Sie ist eine Profitin.
Ja, und das sieht man ihr auch an, im Gegensatz zu dir jetzt. Wenn Hoche tanzen, ist das immer so ein bisschen, als ob irgendjemand irgendwo einmarschieren möchte.
Kannst du tanzen?
Oh mein Gott, Eria.
Ich weiß es nicht, weil meistens, wenn ich tanze, bin ich betrunken. Und das heißt, da habe ich relativ wenig. Ich bin so ein typischer Tresensteher, rechtes Handgelenk, also rechter
Ellbogen. Erbe Bexi.
Ja, aber ich kann schon gut tanzen.
Boah, mein Gott, ja.
Also ich kann schon diese Arschwackler-Nummer, diesen pädagogischen Tanz. Dieses Salsa, das kann ich schon geil. Also hier diesen Chaka-Chaka-Chaka-Chaka, das kann ich schon
sehr. Was ist das? Chaka-Chaka, das passt zu einem Zitat, was ich heute auf dem Weg hierher gehört habe. Was glaubst du wohl, wer das gesagt hat? Ich bin einfach an Genialität, an Fachlichkeit, an Kompetenz nicht mehr zu übertreffen.
Das riecht mir nach jemandem, das ist Kexistkeiten über mir aus Spinnenberg.
Ich sage dir. Vor allem dieses nicht mehr, das hat ja eine solche für immer Mentalität drin.
Das habe ich gesagt.
Ja, das ist der Trailer zur nächsten Folge Kitchen.
Ist okay.
Das
ernsthaft so? Aber das ist nicht neu, jetzt. Weißt du, solche Sätze von Ing, wie viel Mal habe ich gehört?
Aber das ist
so genau wie er sagt, ich bin der geilste Koch, der geilste Tänzer, ich bin der...
Ja, ich sage nicht der Geilste, ich sage, ich bin guter. Aber das sind Momente, das ist mir dann auch peinlich. Also mir ist das peinlich, wenn ich dann das in dieser geballten Form manchmal so vorgehalten bekomme, wo ich denke, Alter, was ist denn bei dir kaputt? Also das ist so Selbstbewusstsein, schön und gut. Ich sag mal, eine gewisse Überheblichkeit gehört auch zu dem Format, weil man geht ja da auch in einen Wettbewerb rein. Aber manchmal denke ich auch so gut, dass ich mir selber nicht zuhöre. Einfach, weil da kommt so viel Mist teilweise
raus. Siehst du, das ist noch wirklich eine gemeinsame Sache. Wir.
Also ist es doch.
Ich gucke niemals meine Sendung. Ich höre nicht über mich.
Das finde ich, das ist eine interessante Frage. Wenn du dich guckst im Fernsehen.
Nein, ich gucke mich nicht.
Ja, aber wenn du dich guckst, ausnahmsweise, weil irgendwie was ist, verstehst du dich selber?
Weil ich bin so hochintelligent.
Verstehst du dich selber?
Ich bin so hochintelligent, dass ich kann mich selbst übersetzen.
Das ist schon wieder ein Melzer-Moment.
Ja, ne?
Wahnsinn. Sehr schön, ganz toll, Roy. War ganz toll, dass du da bist, aber mit jemandem wie dir ist es halt erst so eine Stunde einfach gar nichts. Ich hätte dir noch gern das eine oder andere Geheimnis rausgeholt. Aha. Das Gute ist, du kannst dich auch offenbaren, weil die Leute verstehen es eh nicht, was du sagst. Das hinten raus nochmal, ein großer Freund, ein großer Mensch der deutschen Medienszene. Ich finde, wir könnten mehr von diesen bunten Vögeln vertragen. Und damit meine ich ausnahmsweise mal nicht die Klamotte, ich meine nicht das Gehabe mit den Stöcken schon, sondern diese extrovertierten Leute, die zu dem stehen, dass sie einfach echt anders sind. Du bist anders. Vielen Dank.
Danke dir.
Jorge, wo ist der Name nochmal? Wo steht der?
Warte, ich gebe ihn dir.
Jorge, Alexis.
Nee, mach ich selber. Jorge Alexis González Madrigal Varona Vila.
Sí, chico.
En mi casa hay dos perros.
Schöner kann man es nicht beenden.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mugge, Schicke, Mugge, oh, wie gut das schmeckt.